Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin lebt in Kärnten und ist Wassersportlerin. Sie ist amtierende Olympiasiegerin 2024 in Paris. Im Segeln der 470er Mixed-Klasse mit Segelpartner Lukas Mehr. Das ist aber nicht ihre einzige Medaille. Sie ist mehrfache Welt- und Europameisterin und zweifache Goldmedaillengewinnerin schon bei den Olympischen Jugendspielen. Außerdem ist sie Ärztin, hat soeben das Buch Die Alterslüge rausgebracht und beschreibt sich selbst als Adrenaline-Junkie. Segeln bedeutet wohl nicht nur Sonnenuntergang, ein Glasel Rotwein und seichter Wellengang, sondern auch ausreichend Action. Dafür braucht es nicht nur mentale Stärke, sondern auch Teamgeist. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit Segel-Olympiasiegerin Lara Wadlau. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Lara.
Servus. Danke für die Einladung und danke für die schöne Intro.
Gibt es in dem Intro irgendetwas zu korrigieren?
Nein, das hast du perfekt zusammengefasst.
Sehr gut. Lara, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
Danke dir, mir geht's super gut. Ich bin jetzt gerade in Wien, pendel aber hin und her zwischen Kärnten, Mallorca und Wien, weil ich da meine Reha mache. Und ja, ich mache auch gerade Kniereha, weil ich eine ziemlich schwere Knieverletzung habe, aber mir geht's super. Wie geht's dir?
Beim Segeln. Mir geht's auch gut. Ich bin gerade noch in der Praxis, war heute den ganzen Tag am Arbeiten und habe mich deswegen jetzt noch auf ein entspanntes Pläuschen mit dir gefreut.
Ja, also die Knieverletzung habe ich nicht mir beim Segeln zugezogen, sondern im Rahmen des Krafttrainings in der Kraftkammer. Ich habe einen Sprung aus circa 2 Meter Höhe gemacht und habe einfach meine Beine trainiert und dann irgendwann ist es puff gegangen und das Knie hat es vollkommen zerrissen. Und ja, so schnell kann es gehen als Sportlerin.
In der Kraftkammer, okay, das habe ich jetzt aber auch echt, also ich habe schon viele Kreuzbandgeschichten gehört, aber das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ist der erster Kreuzbandriss oder ist das Knie schon leicht vorgeschädigt gewesen?
Das Knie war schon leicht vorgeschädigt. Ich habe schon einen Kreuzbandriss gehabt, 8 Jahre zuvor, ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen in Rio 2016. Und da habe ich halt keine Zeit gehabt zu operieren, weil natürlich, das geht sich dann mit der Reha nicht aus. Und dann hat es eigentlich muskulär super gut zusammengehalten, war super stabil, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, Gott sei Dank, aber irgendwann ist es dann halt explodiert.
Irgendwann ist es explodiert, oh Gott. Wie lange ist das jetzt her?
Im November, im August ist es passiert letztes
okay.
Jahr.
Aber dann darfst du wahrscheinlich inzwischen schon wieder relativ gut belasten und fast alles machen.
Es könnte mehr sein, aber es geht.
Ich frage ja am Anfang meine Gästinnen immer oder bitte sie darum, sich einmal privat in 3 Worten und einmal beruflich. Jetzt weiß ich nicht, als was du dich als Ärztin oder Athletin, du darfst dich auch als beides beruflich beschreiben, aber 3 Worte, wie würdest du dich privat beschreiben, wie würdest du dich beruflich beschreiben? Vielleicht gibt es auch keine Unterschiede, manchmal unterscheidet sich sehr. Ich finde das immer sehr spannend, da so ein bisschen was über die Persönlichkeit zu erfahren.
Doch, es unterscheidet sich sehr. Also privat bin ich absolute Chaotin. Meine Freundin, meine Partnerin, die ist Gott sei Dank auch unordentlich. Ich glaube, sonst würden wir oft streiten. Und beruflich bin ich das genaue Gegenteil, bin ich absolut perfektionistisch, da muss alles passen auf einen Millimeter genau. Aber ich glaube, so kann man die Balance ganz gut halten, weil sonst dreht man irgendwann durch.
Sonst dreht man durch, das stimmt. Neben dem Ordentlichen, was gibt es noch für Beschreibungen? Unordentlich?
Ja, so ich bin super, super ehrgeizig, sowohl privat als auch beruflich. Und ich habe auch nicht wirklich so Punkte, wo das getrennt wird. Bei mir läuft alles in einem. Ich baue jetzt aber Unternehmen nebenbei auf, nutze die Verletzungszeit, um da eben auch halt was Positives draus zu holen. Das heißt, privat-beruflich kann man eigentlich gar nicht so bei mir trennen. Ich liebe Fortschritt, ich hasse Stillstand, mir kann nichts schnell genug gehen. Manchmal bin ich ein bisschen impulsiv, habe aber auch mit der Zeit und mit den Jahren gelernt, mal zu reflektieren und zur Ruhe zu kommen und ein paar Entscheidungen zu überfragen und dann zu handeln. Aber generell, ja, möchte immer höher, immer weiter und immer mehr erreichen.
Gut, du hast ja schon relativ viel erreicht. Ich musste jetzt gerade schmunzeln, wenn jemand sagt, naja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Verletzungszeit, so, gell, so ein knappes Jahr, da baue ich jetzt einmal ein paar Unternehmen auf, noch in einem Jahr, neben meinem Leistungssport. Also es klingt auf jeden Fall nach jemandem, der unheimlich viel Energie haben muss und vielleicht auch ein Stück weit, das ist ja auch immer ganz interessant, ein Stück weit das vielleicht auch braucht. Also du hast ja gerade schon beschrieben,
Ja,
Stillstand geht gar nicht.
nein, ich brauche das echt, ich habe das auch lernen müssen. Also auch natürlich durch Verletzungen geplant, dass Stillstand mal ganz gut ist, weil der Körper zeigt einem eh sowieso, wenn mal Zeit ist, Ruhe zu geben oder herunterzukommen. Und aber meine beste Freundin, die lacht immer über mich, weil, also ich beschwere mich nie, wenn es zu viel ist. Na, irgendwann sage ich, ja, pf, jetzt ist schon viel, aber ich beschwere mich nie, weil ich bin immer froh, weil so Phasen von Stillstand gibt es bei mir eh eher seltener. Wenn es mal eine Woche ist, dann ist schon ultimativ mühsam für mich. Und deswegen, die Kniereha war schon fordernd, weil da war ich 6 Tage im Stück im Krankenhaus, weil sie halt eben schon groß war und ich medikamentöse Unterstützung bekommen haben müssen, aber das war so quasi mal der größte Stillstand, den ich seit langem gehabt habe.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vor allem mal auf Krücken gehen müssen, ja. Also wenn man ja gezwungen ist, langsam zu sein. Also das längste waren bei mir mal 3 Monate, null Belastung mit dem Knie. Und das ist echt spannend, wenn man eigentlich so ein, Freunde von mir sagen immer Speedpony ist. Also man geht nicht langsam, man macht nichts langsam, man macht ja alles immer irgendwie so zacki, zacki, zacki und plötzlich musst du langsam werden. Und das fand ich auch sehr spannend für mich, die Erfahrung mal zu machen, diese Entschleunigung. Und ich muss sagen, ich habe es auch echt fast ein bisschen genossen. Also wenn man ausgebremst wird.
Ja, manchmal zwingt einen das Leben. Wenn man nicht hören will, muss
Dann,
man halt fühlen.
genau, da muss man fühlen. Absolut, so war das bei mir auch. Na, du hast ja mit 7 Jahren schon zum Segeln angefangen, mit 17, glaube ich, hast du dich für deine ersten olympischen Spiele, also nicht Jugendspiele, sondern die ersten olympischen wirklichen Spiele qualifiziert. Mit 18 hast du WM Gold geholt und vieles mehr. Würdest du sagen, dass Segeln für dich lieber auf den ersten Blick oder doch auf den zweiten Blick eher war?
Gut, eher, ich würde sagen, eher auf den zweiten Blick, weil meine Eltern haben ein Boot gehabt am Wörthersee, also bei mir zu Hause, und die haben mich halt immer mitgenommen zum Segeln, weil wir, die Großeltern waren in Griechenland und ein bisschen weiter weg in Österreich verteilt, das heißt, sie haben mich nicht abschieben können. Und für mich war das aber eigentlich immer stinklangweilig und ich wollte Motocross fahren, Skifahren oder irgendwas halt mit Adrenalin und habe immer gesagt, boah, kann man nicht was machen, was lustiger ist und spannender ist, weil das war halt so Segeln, wie man sich's halt leider Gottes vorstellt. So richtig langweilig. Und eines Tages haben sie mich dann einmal in so ein kleines Boot gesteckt, nennt sich Optimist, und da war richtiger Sturm am See. Bei uns am See ist nie Wind, geschweige denn Sturm. Und das war dann halt so ein Moment, wo ich mit 7 Jahren ganz alleine am See war, komplett auf mich alleine gestellt und da habe ich halt gecheckt, okay, das ist doch nicht so langweilig, da ist schon ganz schön was los, weil wie komme ich wieder zurück, wie schaue ich, dass ich nicht ertrink? Und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch nicht so langweilig, das ist cool, das mache ich.
Sehr witzig. Gell, die Botenstoffe. Wenn das Adrenalin kickt, da braucht es halt bei dir ein bisschen mehr, aber da die Situation hat es dann doch geschafft, dass dich das Segeln irgendwie gecatcht hat. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Seglerin geworden wärst?
Skifahrerin wahrscheinlich.
Skifahren? Skifreestyle? Oder eher alpin? Du
Nein, ich
bist auch
glaube,
alpin gefahren länger,
eher alt.
oder?
Ja, ich bin eh
Ja.
lang Skirennen gefahren. Ich habe Fußball gespielt, Skirennen bin ich gefahren, Motocross. Ich habe mich halt irgendwann einmal entscheiden müssen, weil die Mama gesagt hat, Lara, es geht nicht alles, wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Und dann ist halt so die Wahl, bis heute weiß ich eigentlich nicht warum, aber es war eine reine Bauchgefühlsentscheidung, weil ich habe Skifahren geliebt. Ich meine, das um 5 Uhr aufstehen habe ich jetzt nicht geliebt, das muss man beim Skirennen halt. Aber alles andere habe ich geliebt. Aber im Nachhinein bin ich ganz froh, einerseits, weil ich glaube, beim Skifahren hätte ich noch ein paar mehr Verletzungen mir wahrscheinlich zugezogen. Wahrscheinlich eher so wie Lindsay Vonn, wo die dann, wo
Na.
man halt dann körperlich wirklich dann nicht mehr so cool unterwegs ist im alltäglichen Leben. Deswegen bin ich im Nachhinein ganz froh, weil ich kenne halt auch nur mit dem Kopf durch die Wand und das ist jetzt bei so Sportarten vielleicht nicht so ratsam.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, vor allem meine Knie können davon ein Lied singen. In jüngeren Jahren war ich auch eher Typ impulsiv, Kopf durch die Wand. Auch da musste man wieder fühlen oder hat gelernt durchs Fühlen. Weil einzusehen, dass vielleicht manche Kicker zu groß waren, bei mir war es ja Ski Freestyle, hat man vor allem dann irgendwann, also vor allem jetzt merkt man es natürlich. Lara, bevor wir zwei in deine Mindhacks starten, du bist ja auch Medizinerin, hast 2023, also gerade mal ein halbes Jahr, wenn ich jetzt richtig rechne, vor den Olympischen Spielen in Paris, dein Studium abgeschlossen. Wir führen das jetzt nicht lange aus, das wäre ein eigener Podcast, aber drei Tipps, wie lässt sich sowas vereinbaren? Also ich weiß, ein Medizinstudium ist jetzt auch kein Kinderspaziergang, professionelles Segeln sowieso nicht. Drei Tipps, wie lässt sich das vereinbaren?
Ich glaube, ich habe irgendwann voll gut gelernt, zu priorisieren und so Time-Management, glaube ich, kann ich auch ganz gut, obwohl mein Papa sagt, du hast kein Time-Management, weil ich prinzipiell eher immer zu spät komme, was man eh für alle anderen leitet. Aber ich habe irgendwann einmal gelesen, nur Optimisten kommen zu spät, weil sie die Termine halt optimistisch einteilen. Und ich finde das jetzt keine schlechte Eigenschaft, aber okay. Aber abgesehen davon habe ich halt wirklich alles genutzt. Also gibt ein Beispiel, ich habe eine Statistikprüfung gehabt und das ist jetzt vielleicht mit dem Segeln ein blödes Beispiel, aber mein Vater hat gesagt, es ist Tiefschnee, es schneit, gehen wir am Arlberg Skifahren und ich habe mir gedacht, ja okay, ich verbringe auch gerne Zeit mit meinem Papa, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das mit dem Lernen kriege ich schon hin und habe halt am Lift gelernt. Ich habe mich halt so vorbereitet, dass ich mir lauter 10 kleine Bücher in die Säcke gesteckt habe und dann halt wirklich die Zeit am Lift genutzt habe und genauso habe ich es beim Segeln gemacht. Egal, das ist halt meine Fähigkeit, weil ich von ganz früh an das gelernt habe. Ich glaube, meine Mama zum Beispiel, dieser andere Typ, die braucht komplette Struktur. Die muss sich an einen Platz, an einen Ort hinsetzen, um lernen zu können. Aber dadurch, dass ich schon während meiner Schulzeit extrem viel unterwegs war und immer für Schularbeiten und so weiter mich vorbereiten habe müssen, ich kann im Flieger lernen, ich kann am Boden lernen, ich kann wahrscheinlich während am Konzert lernen, ich habe am Gate gelernt, im Flieger gelernt, meine Lernsachen rausgeholt, wenn mal kein Wind war und wir eine Stunde warten haben müssen. Das heißt, ich habe wirklich halt jede Sekunde genutzt, um effektiv zu sein. Und ich glaube, das war halt so ein Ding, das mir unfassbar viel geholfen hat, dass ich keine Vorbereitungszeit brauche, sondern wenn ich sage, okay, setz mich hin, ich lerne, dann haben mir sogar nur 10 Minuten geholfen. Wenn sich andere jetzt mal erst eine Stunde einrufen müssen, damit sie sich da in den richtigen
Ja,
Mut
klar.
kommen, damit sie was aufnehmen können.
Deckt sich auch fast mit dem Thema Optimismus. Also witzigerweise, ich habe das auch vor kurzem gelesen, habe mich dann sehr gefreut, habe es, glaube ich, auch sämtlichen Freunden geschickt, die mich jahrelang gemaßregelt haben, dass ich immer zu spät war. Ich habe das im Sport dann auch erst gelernt. Da habe ich gesagt, naja, das ist halt mein Optimismus, dass es das schon noch klappt. Aber das ist ja auch Optimismus, finde ich auch eine ganz, ganz tolle Stärke. Ist ganz schwierig zum Lernen, aber gerade im Leistungssport auch ganz, ganz wichtig und auch bei Prüfungen. Also Leistungssport sind ja auch Prüfungen. Und auch manchmal den Mut zur Lücke haben. Das ist ja auch Thema Optimismus und auch Medizinstudium. Man kann ja nicht alles wissen und sich das auch zutrauen, ein Stück weit den Mut zu haben, glaube ich, spielt sicherlich auch eine große Rolle.
Ja, voll. Also es sind halt so viele Themen, du kannst halt wirklich nicht alles wissen. Du versuchst natürlich zu lernen und dich darauf vorzubereiten, aber irgendwann denkst du dann halt, also bei mir ist immer der Moment gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann gar nichts mehr.
Gut,
Ich weiß nicht, wie die Prüfung ist, aber ich glaube, das geht jedem gleich. Aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, ja, hey, ich habe so ein gutes Bauchgefühl irgendwie irgendwo abgespeichert, tief hinten im Kopf wird die Antwort schon sein und schlussendlich war es halt auch so.
Hat's dann doch geklappt. Aber das ist schön, dass du das beschreibst. Und ich glaube, da geht es vielen Zuhörer, Zuhörerinnen so, die auch nicht im Leistungssport sind. Der Moment, man lernt und plötzlich denkt man, oh Gott, man kann sich das alles gar nicht merken. Irgendwie ist alles hinten runtergefallen. Und naja, das Schöne ist, unser Hirn speichert halt dann doch mehr ab, als wir oft direkt abrufen können. Aber im Prüfungsmoment kommt es dann schon meistens. Jetzt hatten wir es ja gerade schon
Genau.
und ich muss auch sagen, wir kennen uns ja persönlich nicht, aber ich habe ja so ein bisschen recherchiert und du wirkst ja auch, ich sage jetzt mal von der Körpersprache und von der energetischen Art, schon eher wie eine Actionsportlerin. Ich habe das eben sogar in einem anderen Podcast gehört, wo du dich selbst als Adrenalin-Junkie beschreibst und sehr stark zwischen dem typischen Urlaubssegeln, so wie ich es vorher beschrieben habe, also ein bisschen Glas Wein, Sonnenuntergang, leichter Wellengang, so Schunkel, Schunkel. Und dem Wettkampfsegeln differenzierst. Ich kann es nur annähernd mir vorstellen, auch wenn ich tatsächlich, das habe ich dir gar nicht erzählt im Vorfeld, also ich habe eigentlich keinen Plan vom Segeln, ich habe aber tatsächlich mal den SKS gemacht, also den Seeküstenschifferschein, habe tatsächlich einen Segelschein.
Wow.
Ja, wow, aber habe eigentlich keinen blassen Schimmer vom Segeln. Ich kann dir nur annähernd vorstellen, warum es einen extrem begeistert. Und du hast es ja schon ein bisschen beschrieben mit dem Erlebnis aus der Kindheit, wo dann doch das Adrenalin kickt. Was begeistert dich persönlich so am Segelsport?
Ich glaube, das ist ganz einfach zu beschreiben mit einem Wort. Das ist die Freiheit oder das Freiheitsgefühl, weil, also ich mache sehr viele Sportarten, egal ob Klettern, Radfahren, Rennradfahren, Mountainbike, Motocross, egal was. Also ich habe wirklich schon viele Sachen gemacht. Aber ich muss wirklich sagen, im Nachhinein auch, kein Sport der Welt oder kein Gefühl der Welt hat mir so ein Freiheitsgefühl gegeben wie der Segelsport, weil du bist komplett auf dich alleine gestellt, bist mitten am Meer draußen und irgendwann einmal ein Materialbruch ist, dann musst du auch schauen, dass du irgendwie nicht ersaufst und überm Wasser bleibst. Und vor allem, es ist die Vielfalt auch. Du kannst die nie auf was einstellen. Und ich glaube, das hat mir auch im Leben sehr viel geholfen. Zwar meinem Umfeld nicht, weil ich halt ein sehr spontaner Mensch bin und Leute, die strukturiert sind, die können mit mir auch sehr schwer umgehen, weil ich kann halt auf ganz viele unvorhergesehene Dinge ganz schnell reagieren. Ich glaube, das kann auch jeder Sportler. Ich glaube, Segler können es vielleicht noch oder Natursportler können es vielleicht noch einen Tick mehr, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und das ist aber alles Coole daran. Oder ich sage immer, ich kann zum Beispiel keinen Trainingsplan wie Schwimmer haben, die Montag machen sie das, Dienstag das, Mittwoch das. Das geht bei mir nicht bei meinem Sport, weil Montag ist vielleicht leicht Wind, da kann ich noch 5 Stunden extra Training machen. Dienstag ist stark Wind, da bin ich fertig. Da kann ich dann mal mehr eine halbe Stunde nach Hause gehen, weil es so fordernd und ermüdend ist. Und deswegen hat man oder habe ich halt auch sehr gelernt, auf meinen Körper zu hören. Die Expertise von draußen, deswegen hat mir auch das Medizinstudium relativ viel geholfen, mit einzubauen und wirklich eben mit diesem Körpergefühl gemeinsam auf wissenschaftlicher Ebene zu arbeiten. Und das ist der Punkt, ich glaube, den lernt man fast nur im Sport.
Ja, das stimmt. Das stimmt, wobei ich schon so in meiner Arbeit mit Athleten, Athletinnen oder auch hier in der Praxis, also Flexibilität ist ja eine ganz wichtige Persönlichkeitseigenschaft, diese Anpassungsfähigkeit. Und das ist, ich glaube, Sportler müssen es zwangsläufig lernen. Ich glaube aber allerdings, in vielen Sportarten, wo in Nachwuchsleistungszentren schon gearbeitet wird, wird genau diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit tatsächlich oft auch ein bisschen verlernt, ist so mein Gefühl, weil sehr viel abgenommen wird. Und gerade in deiner Sportart kann man auch nicht so viel abnehmen, wie du sagst, da draußen auf dem Wasser. Du musst lernen, dich innerhalb von Millisekunden einfach einzustellen, umzustellen, reagieren, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wenn man da diese Flexibilität hat und diese Anpassungsfähigkeit, ist das halt eine Wahnsinnsressource, weil anders funktioniert das gar nicht.
Ja, voll, ich glaube, du sprichst da einen guten Punkt an. Wenn ich mir zum Beispiel Profifußballer oder Basketballer anschaue, dann haben die null Flexibilität, weil die kriegen vorgeschrieben, das musst du anziehen, da gehst du essen und die müssen eigentlich gar nicht selbst mitdenken. Deswegen ein guter Punkt. Ich glaube, es ist schon auch sportartenspezifisch abhängig. Aber beim Segeln, also das ist echt so, würde ich sagen, die beste Schule fürs Lernen, egal ob fürs Leben, egal ob man es profimäßig macht oder halt nur als Kind kennenlernt. Weil du wirst mit so vielen Sachen konfrontiert, auf die du eben im Normalfall, also du bist halt nie vorbereitet auf etwas. Du kannst versuchen, dich so gut wie möglich darauf vorzubereiten, egal ob mental, körperlich oder was es mit Material anbelangt. Aber irgendein Scheiß passiert immer, den du nicht vorhersehen kannst.
Segeln die Lebensschule, ha? Das wäre, Lara, das ist das nächste Buch. Segeln die Lebensschule.
Ja, guter Titel.
Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in einem Interview gelesen habe oder an einem Podcast gehört, aber da sagst du, über Gewinnen und Verlieren entscheidet der Kopf. Jetzt waren wir ja schon mittendrin im Thema. Da schließe ich mich absolut an, vor allem ab einem gewissen Niveau, glaube ich, kann man das sagen. Aber was genau bedeutet mentale Stärke jetzt im Regattasport? Also was sind hier denn die größten Herausforderungen jetzt neben dem sich anpassen müssen und eben sich auch auf die Natur einstellen?
Ich glaube, die größte Herausforderung, wenn man jetzt so die Olympischen Spiele betrachtet, wo halt wirklich der Druck, ich glaube, am Maximum war, ist es, dass der Wettkampf so lange dauert. Also du hast keinen Wettkampf, den du so wie Sprinter, du laufst 10 Sekunden oder 9 Sekunden und dann ist das Ganze vorbei. Ist zwar auch voll arg, weil du die 4 Jahre halt auf 10 Sekunden vorbereitest, aber beim Segeln ist es noch einmal eine andere mentale Herausforderung, weil da dauert der Wettbewerb eine Woche und du segelst, dann hast du einen Scheißtag. Dann machst du deine ganzen anderen Sachen, Physiotherapie, Essen, kommst runter, gehst schlafen, dann fangen die Gedanken an zu arbeiten. Was wäre, wenn? Was ist, wenn du das anders gemacht hättest? Du musst die ja auf morgen wieder vorbereiten. Das ist einfach so eine enorme Drucksituation, auf die, also ich habe mich wirklich unfassbar gut vorbereitet auf die Spiele. Ich habe gesagt, okay, wenn es noch einmal angeht, dann möchte ich nichts dem Zufall überlassen. Und auch wenn ich jedes Körnchen in meiner Ernährung umdrehen muss, will ich mich darauf vorbereiten. Und das war aber eine Situation, ich war wirklich top, körperlich top, so fit wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Und ich habe in einer Woche 7,5 Kilo abgenommen. Aber nicht, weil ich wenig gegessen habe, sondern weil es so an einem zerrt.
Wahnsinn.
Und ich kann immer und überall schlafen. Ich habe als Kind auch, ich habe mich ins Restaurant, meine Eltern haben im Restaurant mit mir geschlafen, und mir war das wurscht. Ich habe noch nie Schlafprobleme gehabt. Und mitten während den Spielen, wo wir dann die Führung übernommen haben, ja, da bin ich immer um 4 Uhr in der Früh wach geworden, 1 Stunde wach gelegen und ich habe alles probiert. Und es war halt so, weil dann, wenn du dir denkst, hey, du musst schlafen, weil du weißt ja, auch medizinisch Schlaf ist das Wichtigste, dass du mental da bist, dass du dich konzentrieren kannst, dass du gute Entscheidungen triffst. Und irgendwann habe ich mir versucht einzureden, schlaf auf gar keinen Fall, du darfst nicht einschlafen und habe halt alle möglichen Tricks versucht. Und ich habe einen Mentaltrainer mitgehabt, der war unfassbar unterstützend. Der hat gesagt, Clara, also hast du nur 1 Stunde mitgeschlafen, ist ja super. Andere Sportler schlafen 4 Stunden nicht. Und er hat das ein bisschen relativiert, aber da merkt man schon, was für Druck auf einen zukommt. Und ja, natürlich musste ich vorbereiten. Wenn ich nicht so körperlich so topfit gewesen wäre, hätte ich das ja nie geschafft. Und ich bin froh, dass ich, weil manche denken, Segeln ist überhaupt nicht körperlich anstrengend, aber allein schon dieser Druck und wenn da auch nur wenig Wind gewesen wäre, was jetzt per se körperlich nicht so anstrengend ist, ist halt, du musst halt doch noch dein Gehirn benutzen. Das verbraucht auch enorm viel Energie und Fokus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also man kann segeln, das kann man sich so vorstellen, wenn man einen Tag hat mit viel Wind, ist es so anstrengend, als ob ich 3 Stunden in die Kraftkammer gehe und dann noch 3 Stunden am Rennrad mich ausbaue. Das ist die Anstrengung. Aber wenn ich einen Tag habe mit Leichtwind und mich 5 Stunden so Millimeter Arbeit konzentrieren muss, bin ich am Ende des Tages mehr ausgelaugt als das Körperliche. Das ist das Interessante an dem Ganzen.
Ihr habt ja sogar, oder erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber es gab ja in Paris sogar auch anfangs Windprobleme, oder? Oder war das bei eurem Wettkampf, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei den Seglern, dass dann auch wieder der Wettkampf verschoben wurde und wieder kein Wind und also auch dieses Warten und was passiert dann? Und dann aktiviert man sich wieder und dann weiß man, okay, jetzt muss man wieder runterfahren, weil man hält das ja auch nicht eine Woche lang aufrecht, diese Wettkampfanspannung, die man dazu braucht.
Genau, du sprichst einen richtig guten Punkt an. Du musst halt genau perfektes die Balance halten zwischen extremer Anspannung und da zu sein, aber auch natürlich irgendwo deine Ressourcen zu schonen, damit du dann halt wieder voll pushen kannst. Und ja, wir waren immer hin und her mit Wind, kein Wind. Das sind wir als Segler prinzipiell gewohnt. Aber wenn du dann halt dein ganzes Leben darauf ausrichtest, am 7. August 2024 deinen letzten Tag zu haben und du gehst als Führender in den Tag, alles entscheidender Tag. Und dann ist kein Wind und dann wird das abgesagt. Na, dann ist es natürlich also der Wahnsinn, weil alle Medien von Österreich sind extra angereist nach Marseille. Jeder war da. Alle haben nur gewartet, okay, schaffen die das oder nicht? Jeder, also haben uns bombardiert und dann so, ja, okay, morgen. Aber damit musst du halt umgehen. Da kannst du dich schon vorbereiten, mental, du weißt das eh. Aber es, ja, war keine einfache Situation. Ich habe mir einfach nur versucht zu denken, freu dich, dass du noch einen Tag mehr hast, um das Ganze zu genießen. Und du musst deinen Kopf einfach bescheißen, was geht. Natürlich war es sau anstrengend, aber ich habe mir gedacht, cool, noch ein Tag mehr, noch ein Tag mehr, wo sich alle denken, boah, ist spannend und so. Und ich halt in jeder Situation versucht, meinen Kopf anzulegen.
Ihr hattet ja, weil du es jetzt gerade schon ansprichst, die Frage habe ich mir eigentlich für ein bisschen weiter hinten aufgehoben, aber wir springen direkt rein. Euer Trainer ist ein US-Amerikaner und ich habe das jetzt auch, ich glaube, in einem anderen Podcast eben gehört, dass er kurz vor dem Start euch den Tipp gegeben habt, hey, seid im Hier und Jetzt, alles andere könnt ihr eh nicht beeinflussen. Ich spiele immer so ein bisschen mit der Floskel, control the controllable. Das ist das Einzige, was eigentlich zählt im Leistungssport. Es ist leichter gesagt als getan, das ist eh auch klar. Das bekomme ich dann auch wieder häufig um die Ohren geflogen, so ja, haha, witzig, du redest dich leicht so, ja, klar. Aber am Ende des Tages ist es halt so. Was bedeutet das für dich konkret? Also was habt ihr da getan? Ich fand es jetzt schon spannend, du hast einen Punkt genannt, also versuchen wirklich weiterhin die Freude zu behalten und den Fokus auf so ein Event auch zu haben, was ja eine tolle Bühne ist. Aber was waren noch so ganz konkret simple Tipps, um im Hier und Jetzt zu bleiben?
Also erstens mal, ich habe mir, also was auch für mich ein richtig cooler Tipp war, generell mit dem Ganzen umzugehen, war es, Lara, du hast dir jetzt 4 Jahre und eigentlich nicht 4 Jahre, sondern 20 Jahre den Hintern aufgerissen, dass du genau in dieser Situation bist, in der du jetzt bist. Also ganz egal, wie das ausgeht, es ist jetzt schon geil. So, und dann habe ich mir noch einmal vor Augen gehalten, wie viele Menschen wären gerne in dieser Position. Und das habe ich mir echt hart erarbeitet. Und das ganze Ziel, was wir gehabt haben, ist einfach nur bis zum letzten Tag in der Position zu sein, dass wir Medaille holen. Und Druck muss man sich erarbeiten, zum einen. Und du musst dir halt auch denken, deswegen habe ich wir Verrückte davor trainiert, weil ich immer gedacht habe, okay, wie du sagst, du kannst jetzt nichts mehr ändern. Du hast alles an Checklisten abgehackt bis zu dem Zeitpunkt, den du machen kannst. Das heißt, jetzt ist es Zeit zu genießen, weil es ist der einzige Moment, wo du genießen kannst und dich nicht abrackerst 20 Jahre lang. Das habe ich mir auch versucht vor Augen zu halten und eben, dass es ein richtiges Privileg ist, diesen Druck zu haben, diesen Druck zu spüren. Und deswegen habe ich versucht, das aufzusaugen, weil das passiert, ja, wenn Glück hast, einmal im Leben und nicht öfter. Und habe einfach versucht, dankbar überhaupt für diese Situation zu sein. Und mein Trainer hat uns auch toll unterstützt, indem er gesagt hat, eben nur das Hier und Jetzt zählt. Und dann hat er uns, ich kann mich erinnern, am letzten Tag Inka Interview von einem Golfer vorgelesen, wo er dann weinen hat müssen, weil der es so geschafft hat, im Hier und Jetzt zu sein. Dann haben wir alle geweint, 5 Minuten, bevor wir da ins wichtigste Race gegangen. Ja, super, super Stimmung. Aber er hat es geschafft, uns perfekt vorzubereiten. Mhm. Und er hat recht gehabt, weil das letzte Race war wirklich ein Wahnsinn. Es waren 2 Helikopter über uns, 3 Millionen Journalisten, alle Kameras auf uns gerichtet. Und es ist eigentlich alles andere als nach Plan verlaufen. Das letzte Race, für die, die es nicht wissen, der Spanier war unser Hauptkonkurrent. Der hat ein richtiges Ego-Problem gehabt, weil Mann, Frau und er wollte unbedingt gewinnen. Und er wollte uns halt, ja, also wirklich, man hat ihm das angesehen. Unser Trainer hat uns aber darauf vorbereitet, hat gesagt, pass auf, der verkraftet das nicht, da wird was kommen. Und der ist dann extra gegen uns gesegelt und wir waren Letzter, er war Vorletzter. Das heißt, alle anderen hätten gewonnen, nur wir zwar nicht, weil er so dumm ist und gegen uns gesegelt ist. Und der Luki ist dann auch irgendwann durchgedreht, also mein Segelpartner, und hat gesagt, ja, wir verlieren alles, wir haben jetzt nicht einmal mehr eine Medaille, obwohl wir halt als Führende da reingegangen sind. Und bis heute weiß ich nicht, wie ich es geschafft habe, ruhig zu bleiben und mir zu denken, Schritt für Schritt. Wenn, und vor allem im Segeln ist es so schwer, du kannst halt alles riskieren und alles verhauen, aber du musst auf die Chance warten. Wenn dir jemand oder der Wind die Chance gibt, jemanden zu überholen, musst du sie nutzen, aber du kannst es halt nicht erzwingen. Und das war das, die harte Entscheidung, zu sagen, okay, Lara, du kannst jetzt in dieser Situation nichts verändern, aber schau nach den Opportunities, schau nach den Möglichkeiten, wenn sich irgendein Türchen und sei es so ein kleiner Spalt auftut, dann greif zu. Und das war immer mein Ding, weil ich bin immer sehr ungeduldig und ich will immer jetzt und alles gleich. Und bis heute, wenn du mich fragst, keine Ahnung, was sich da bewegt hat in mir, welches Wunder passiert ist, aber habe es geschafft, komplett ruhig zu bleiben in dieser Situation, uns nur auf uns zu konzentrieren und zu sagen, hey, wenn sich eine Chance auftut, dann habe ich sie. Und wenn nicht, dann ist halt scheiße gelaufen. Aber ja, das war echt cool. Und dann hat sich tatsächlich eine Chance aufgetan. Die haben wir sofort genutzt. Und dann ja, haben wir selber nicht gewusst, ob wir gewonnen haben oder nicht nach dem Zieleinlauf, weil wir eben im Hier und Jetzt waren. Dass wir beim Segeln, muss man ein bisschen zusammenrechnen, manchmal mit den Punkten. Und Der Luki hat mich gefragt, haben wir jetzt Gold oder nicht? Und alle herum haben sich so gefreut, auch unsere Gegner, dass wir gedacht haben, oh, fuck, keine Ahnung, haben wir jetzt Bronze, sind wir Vierter? Und irgendwann ist es, dann habe ich die Journalisten schon gefragt und niemand hat das gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, das sind alles Arschlöcher, keiner sagt, ob wir gewonnen haben oder nicht. Und irgendwann ist dann unser Trainer zu uns gekommen und hat uns so extra den Zeigefinger, nicht den Daumen gezeigt. Und dann, ja, es war Wahnsinn. Also da hat er dann gewusst, okay, wir haben echt seinen Tipp umgesetzt, weil wir wirklich im Hier und Jetzt waren und uns auf nichts anderes konzentriert haben, als auf das, was wir jetzt in dem Moment tun können.
Und was mir da auffällt, die eine Stärke, die du schon erwähnt hast, Optimist sein. Ich glaube, das hilft manchmal auch, geduldig zu bleiben. Also ja, Ungeduld würde ich jetzt oder Geduld würde ich jetzt als eher meiner größten Schwächen. Also es ist inzwischen besser, aber das wirst du auch. Du bist jetzt ein Stück jünger als ich, aber im Alter wird man noch geduldiger. Das kann ich dir schon mal sagen. Und das Thema Optimismus, ja, das lässt einen auch ein bisschen ruhiger bleiben, weil man glaubt ja dran. Die Chance tut sich schon noch auf. Die Chance tut sich schon noch auf. Und man ist ja irgendwo dann auch seines eigenen Glückes Schmied, ja, so das vorzubereiten und dann ready sein, wenn sich dieses kleine Türchen öffnet letzten Endes. Und das wird dann ja oft belohnt. Das lässt sich ja jetzt auch auf ganz andere, ganz viele andere Lebensbereiche, sei es berufliche Chancen, eben dieses nach Optionen suchen, nach Lösungen suchen, nach Möglichkeiten suchen, und nicht zu schnell vielleicht, zuschnappen wollen. Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, euer Coach hat euch auf so ein paar Situationen vorbereitet. Das finde ich extrem cool. Ich liebe auch das Thema Coach to Coach, also mit Trainern und Coaches zu arbeiten, weil die sehen ja die Athleten und Athletinnen noch viel, viel mehr. Und ich glaube, da bleibt oft so viel liegen, weil Athleten und Athletinnen auch oft auf Situationen nicht gut genug vorbereitet sind. So was könnte alles passieren? Nicht im Sinne von Angst schüren, sondern im Sinne von, hey, ihr seid auf alles vorbereitet. Ihr könnt richtig sicher in den Wettkampf starten. Trainierst du, oder du hast es ja schon erwähnt, wie oft trainierst du gezielt mental? Läuft das so nebenher? Läuft es auf dem Boot? Ist es einmal die Woche? Ja.
Also ich habe eine super steile Karriere gehabt. Das heißt, ich war gleich mal Jugendweltmeister, Jugendolympiasiegerin und es ist immer nur bergauf gegangen, bis eben zu den Spielen in Rio 2016. Damals war ich 22 Jahre alt, damals schon dreifache Weltmeisterin und es war eigentlich so wie am Papier, dass wir das eh machen werden. Hat dann wegen verschiedenen Umständen nicht funktioniert. Dann habe ich es entlassen, dann habe ich Medizin studiert und irgendwann habe ich das Comeback gehabt. Und bei dem Comeback, also davor, habe ich immer gesagt, ich brauche keinen Mentaltrainer. Jeder, der das braucht, der hat ein Problem. Also nicht ein Problem, sondern so entweder man kann es oder man kann es nicht. Der Meinung war ich. Und dann hat sich aber schon relativ viel für mich getan und dann habe ich gesagt, okay, wenn mir dieses Mentaltraining auch nur 0,5% dabei hilft, Olympiasiegerin zu werden, dann gehe das an und dann mache ich das. Und ich habe einen wirklich coolen Mentaltrainer, Sportpsychologe gefunden, der mich mittlerweile schon viele, viele Jahre kennt, meine Schwächen, meine Stärken kennt. Und manchmal war es täglich, manchmal war es zweimal die Woche, aber die Atemübungen, ich glaube, das ist das Beste, was man konkret machen kann, um sich in der Situation runterzubringen. Das sind alles Dinge, die ich gelernt habe, aber auch beim Segeln, da gibt es zum Beispiel so Protestsituationen. Also ähnlich wie in der Formel 1, da entscheidet dann halt, dann gehen nicht die zwei Fahrer vor das Gericht quasi, sondern entscheidet wer anders. Aber beim Segeln ist es so, wenn du den Vorrang verletzt, kannst du den anderen protestieren und du gehst dann wie vor ein Gericht und handelst das aus, ob der rausfliegt oder du rausfliegst. Und ich bin eine sehr aggressive Seglerin. Das heißt, ich denke mir immer, ja, wird sich schon ausgehen und dann geht sich wirklich manchmal um Millimeter aus, aber manchmal vielleicht nicht, um die Vorfahrt des anderen nicht zu behindern. Und der Björn hat das halt als größte Schwäche von mir angesehen und hat mir wirklich 4 Jahre darauf vorbereitet, weil du willst ja auch, je höher der Druck wird, desto mehr denkst du ja in deinem Kopf, das wird sich schon ausgehen. Aber wenn es rational,
Nicht
du
mehr.
musst halt so beim Segeln unterscheiden zwischen Bauchgefühl und du willst es und Rationalität, es gibt keinen Weg in dieser Welt, dass sich das ausgeht, von der Geschwindigkeit und so weiter. Ja, ich habe dir gesagt, ich bin ein Master im erstens Verdrängen und im Schönreden. Und das war wirklich eine Situation, wo er mich darauf vorbereitet hat. Und da hat er sagt so voll schön im Nachhinein, dass er darauf am stolzesten ist, was ich da getan hat, weil eben in diesem letzten Race, wo das Messer schon da drinnen gesteckt ist, war es eine Situation, die hätte ich zu 99,999% jedes Mal ausgenutzt, weil ich gesagt hätte, das geht sich aus. Nur manchmal bei den Olympischen Spielen ist es so, dass da sind Schiedsrichter, die entscheiden manchmal falsch.
Mhm.
Und ich habe gewusst, okay, es wird so eng, dass die Schiedsrichter das nicht überreißen und die werden es falsch entscheiden. Und ich habe es irgendwie geschafft, mich auf die rationale Ebene herunterzuholen, durch natürlich diese ganzen Übungen davor, die ich gemacht habe, Atemübungen, Parasympathikus, Sympathikus, mhm, etc., dass ich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, na, es wird sich noch eine andere Chance ergeben. Und das war so mitunter die Entscheidung, warum, also wenn ich das Training nicht davor gehabt hätte, dann hätte ich das niemals so rational dort, mhm, entscheiden können.
Mhm. Mhm.
Also das hat mich schon enorm viel gebracht, aber im Segeln, was halt auch wichtig ist, was mir auch viel gebracht hat, ist eben die Kommunikation zwischen zwei Menschen, weil wir sind ja zu zweit im Boot. Und du weißt ja, wie es ist, er sagt A, ich sag B und es kommt D bei uns beiden an. Das heißt, dahingehend haben wir enorm viel gearbeitet, auch weil der Luki ein sehr rationaler Mensch ist und sehr systemisch arbeitet und ich das absolute Gegenteil bin und Bauchgefühlsmensch bin. Und ich kann ein Beispiel geben, wie wir angefangen haben zu segeln. Normal ist es so, der das Ruder in der Hand hat, der ist der Captain, der entscheidet. Und bei uns war das halt ich. Und ich habe halt Sachen entschieden und der Luki hat mich gefragt, warum? Warum entscheidest du das so und so? Und alleine die Frage, warum, hat bei mir so viel angerichtet, weil ich mich hinterfragt habe und eben nicht mehr auf meine Bauchgefühlsentscheidungen zurückgreifen habe können, dass ich mir gesagt habe, wieso fragst du mich, warum? Jetzt lass mich einfach machen. Und er wollte halt nur verstehen, mhm, dass er halt da auch sich im, mhm, Boot aufgenommen fühlt. Und das war, dann haben wir aber erkannt, dass wenn wir beide unsere Stärken fusionieren, dass wir dann unschlagbar werden. Aber, mhm, das war wirklich ein Prozess, an dem wir 4 Jahre jeden Tag gearbeitet haben und sogar noch während den Olympischen Spielen daran gearbeitet haben. Aber schlussendlich war das da definitiv viel härtere Weg, aber Gott sei Dank hat es sich ausgezahlt.
Es ist, ich finde es so spannend und es war tatsächlich jetzt die nächste Frage. Also danke für die Überleitung. Du bist halt nicht allein im Boot. So, da gibt's halt dann Teamdynamiken. Ja, das ist auch nochmal was anderes wie in Einzelsportart oder in einer Teamsportart. Oder eben, wenn es wirklich zwei Personen gibt, wo auch andere nicht so wirklich kompensieren können. Und was mich da total interessiert hätte, ist, nach welchen Kriterien sucht man denn sich einen Segelpartner oder Partnerin aus? Also, oder wirst du ausgesucht? Oder hast du gedacht, ja, der Luki, gell, das, ja, wird schon passen. Rationaler Typ, super. Oder weil er halt irgendwie hervorragender Segler ist, wahrscheinlich auch. Geht man vorher auch auf so, ja, psychologische Komponenten ein oder Persönlichkeitseigenschaften? Also jetzt, wenn nur zwei in einem Team sind, wäre das ja möglich, ja. In der Fußballmannschaft, wenn es jetzt da vorher mit allen, also wird ja auch gemacht, aber leider noch viel zu selten, so ein bisschen Persönlichkeitsprofil und mal guckst, okay, wie stellen wir unser Team zusammen, weil du kannst auch in der Mannschaft nicht nur Leitwölfe haben, ja, das funktioniert nicht. Gibt's da, oder nach was habt ihr euch gefunden, gesucht oder sagt mal, hey, lass vorher mal, wir machen mal einen Call aus, ja, schauen mal, ob wir uns verstehen, so, und noch einen Call und dann gehen wir mal segeln. Wie läuft das ab?
Also in Österreich haben wir das Glück und Pech gleichzeitig, dass wir nicht so eine große Auswahl haben, das heißt, okay, er muss mal mindestens 1,80 groß sein oder sie oder er und danach fällt und fällt alles. Also okay, das ist mal so die Haupteigenschaft. Wenn es unter 1,80 ist, kann man es schon quasi vergessen und da fallen schon ein paar Personen weg. Und nachdem meine Bootsklasse ja mixed geworden ist, also Mann und Frau, sind halt auch schon relativ, mhm, viele Faktoren, okay, weggefallen. Und den Luki, das ist jetzt ein Mensch, den habe ich schon viele, viele Jahre davor gekannt, mhm, weil wir Trainingspartner waren, wo er mit einem Mann gesegelt ist und ich mit einer Frau. Das heißt, wir waren keine Unbekannten zueinander. Und irgendwann, er hat einen großen Leidensweg gehabt, weil er sich versucht hat, 25 Jahre für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Hat es nie geschafft und wollte es aber so, weil er ist, er, was er echt gut kann, er arbeitet und ist sehr fleißig.
Mhm.
Und ihm hat aber so ein bisschen dieses Talent gefehlt. So, ich habe ein Riesen, ich gelte als halt Wundertalent da im Segelsport und deswegen habe ich das Talent immer gehabt und er halt nicht. Und er hat halt durch die Arbeit und durch den Willen, mhm, alles weggemacht.
Mhm.
Und deswegen hat er sich gedacht, okay, er hat jetzt eine Familie gegründet, aber soll er den Weg jetzt noch einmal gehen oder nicht? Und ich mit dem Medizinstudium habe mir auch überlegt, okay, welche Richtung gehe ich? Gehe ich eher den beruflichen in die Medizin oder probiere es noch einmal? Aber schlussendlich haben wir ein paar Mal telefoniert, dann waren wir am Neusiedler See, mhm, segeln und dann haben wir echt schon gesagt, ja, ziehen wir es durch.
Mhm. Ja, okay. Ja, trotzdem, ich fand es total spannend. Klar, ich hatte es jetzt natürlich nicht auf dem Schirm, dass die Auswahl schon mal oder das Raster schon mal relativ ja, fein aussortiert. Aber es ist ja trotzdem auch eine spannende Kombi. So auf der einen Seite so das ja, Wunderkind-Talent, wie auch immer man es nennen möchte, ja. Und auf der anderen Seite diesen harten Arbeiter. Und trotzdem muss man ja dazu sagen, du bist ja jetzt auch, du hast ja auch gesagt, extrem fleißig, diszipliniert und so weiter. Also Talent alleine reicht dann auch nicht aus. Und wenn man sich dann auch auf dieser Arbeitsebene, glaube ich, trifft und auf einer Augenhöhe begegnet, 4 Jahreszyklus, auf was arbeiten wir hin und haben wir das gleiche Ziel? Und das klingt natürlich bei jemand, der 25 Jahre es versucht hat, plus bei dir, das war ja auch noch so das Unerfüllte, dass man einfach wirklich ein absolut gleiches Ziel hatte, was unheimlich wertvoll ist. Also jedes Team braucht einfach das gleiche Ziel, sonst funktioniert es nicht.
Voll, du sagst es ja, wenn das Ziel nicht übereinstimmt, dann kannst du es gleich
Dann kannst du es
lassen.
gleich
Dann
lassen.
geht man irgendwann in verschiedene
Genau.
Richtungen.
Welche Teamfähigkeiten muss man mitbringen? Also du hast schon angesprochen, ja, Sender, Empfänger, Schulz von Thun, Kommunikationsstärken. Welche Teamfähigkeiten braucht es noch beim Segeln, deiner Meinung nach? Und wo liegen da vielleicht auch deine Stärken, die wichtig waren? Und vielleicht auch die vom Lucky, das ist ja auch interessant.
Oh, eine gute Frage. Also generell, man muss halt irgendwo kommunizieren können und auch klar benennen können, was braucht man vom Partner und wo sind die Grenzen. Es ist fast ärger als in einer Ehe oder man lernt es besser, weil man verbringt halt auch sehr viel Zeit miteinander und man geht sich ja irgendwann auf die Nerven und dann muss man auch lernen, damit umzugehen. Und was bei uns eben wichtig war, der Luki ist eher der Ruhige, ich bin die ein bisschen aggressivere, ich brauche ein Ventil, das heißt, wenn mich was ärgert, muss ich mal schimpfen und das kurz rauslassen, dann ist es in 5 Sekunden erledigt und ich kann mich aufs Nächste konzentrieren. Er hat damit am Anfang natürlich nicht umgehen können, weil er sich gedacht hat, ich soll sich zusammenreißen, ich soll sich konzentrieren, aber dann hat er gecheckt, okay, das ist genau das Ventil, was ich brauche, damit ich mich wieder konzentrieren kann aufs Hier und Jetzt. Das hat dann ganz gut funktioniert und dann war eben, damit ich gute Entscheidungen treffen kann, muss der Luki mir perfekte Informationen geben. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und da liegt genau die Kunst. Das heißt, ich habe ein besonderes Gespür für den Wind. Das heißt, wenn er mir irgendwas über den Wind gesagt hat oder mich in irgendeiner Richtung beeinflusst hat, war das extrem schlecht. Das hat aber wirklich 4 Jahre gedauert, bis wir das gemeinsam gelernt haben. Und deswegen, unsere Erfolge davor waren ja äußerst mau. Wir sind einmal im Weltcup Zweiter geworden, das war's. Und sonst waren wir immer um den 5., 6., 4. Platz herum. Immer knapp dran, aber halt doch vorbei. Und das war einfach, weil wir diesen mit Absicht schwereren Weg gegangen sind. Und ich habe auch erst wieder zu mir selbst finden müssen, weil wenn du jemanden im Boot hast, der dauernd hinterfragt und deine Entscheidungen hinterfragt, ist es für einen Bauchgefühlsmenschen halt extremst schwer. Aber umgekehrt, wenn du es schaffst, als Bauchgefühlmensch beides zu integrieren, Rationalität und Bauchgefühl, dann bist du irgendwann unschlagbar.
Perfekt, ja.
Und der Björn, mein Sportpsychologe hat mir gesagt, Lara, möchtest du das angehen? Ja oder nein? Es ist deine Entscheidung. Ich habe dann halt am Anfang schon 4 Jahre davor gesagt, ja, probieren wir es. Ich bin auch nicht perfekt. Ich kann auch noch was dazulernen. Und das war die wichtigste Entscheidung, aber die härteste, weil wir halt daran voll viel arbeiten müssen und jedes Kommunikationsdetail halt auf uns abgestimmt haben. Und man glaubt es kaum, aber 4 Jahre klingen viel, aber die Zeit vergeht wirklich schnell im
Ja.
Endeffekt.
Und noch dazu, das ist ja alles schön und gut, gell? Man kann das alles üben und coachen und trainieren und so weiter, aber du weißt eh, wie es ist, ja? Die erste Drucksituation und dann gilt es, das
Genau.
anzuwenden. Und das funktioniert halt auch nicht von Anfang an. Also, das macht es ja auch extrem spannend. Also, üben, trainieren kann man alles, warum ja auch mentales Training so wichtig ist, nicht nur im Wettkampf abzurufen, sondern das auch im Training schon immer wieder mit einfließen zu lassen, wo ja auch im Team so Kommunikationsstrategien dazukommen. Wie seid ihr umgegangen mit Kritikfähigkeit? Also es ist ja ein Riesending, gell? Dass man erstmal selber mit Kritik umgehen kann. Kritik oder Feedback. Ich spreche ja auch immer gerne von Feedback, also zurückfüttern sozusagen und sage, hey, in erster Linie ist es mal eine Information, die man bekommt. Ohne Wertung, es ist einfach nur eine Information. Und was kann ich da auch, du hast am Anfang schon gesagt, so, wie viel kann ich davon für mich mitnehmen, die paar Prozent, die mich vielleicht wieder besser machen oder die mir sogar helfen? Wie war das bei euch? Thema Kritik, Feedback, Konfliktfähigkeit?
Ja, war natürlich auch schwer. Ich glaube, es ist Aber wenn man's, wenn es blöd klingt, aber es ist halt immer noch ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Mann und Frau. Und wenn jetzt da die Frau halt quasi das Sagen hat, obwohl wir natürlich ein Team sind und also es ist jetzt, niemand ist mehr, niemand ist weniger, aber schlussendlich muss einer die Entscheidungen treffen, weil zwei Köche verderben den Brei und schlussendlich bin ich dafür verantwortlich, ob wir jetzt performen oder nicht, schlussendlich. Und ja, das war, wir sind einige Male, würde ich sagen, aneinander geraten, aber dann haben wir es halt wieder wie erwachsene Menschen aus, uns ausgesprochen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und was ich immer gesagt habe, ohne Reibung funktioniert es auch nicht. Das heißt, wenn wir nicht irgendwo Kritikpunkte gehabt hätten, beide gegenseitig, dann entsteht da kein Fortschritt, finde ich, in jeglicher Beziehung, egal ob sportlich oder privat. Das heißt, ich versuche das als was Positives zu sehen. Und für mich persönlich, kann jetzt auch nur von mir persönlich reden, war es halt immer so zwischen, okay, wie sehr nehme ich die Kritik an? Weil ich glaube, auch wenn ich manchmal vielleicht eher kurz abgeneigt reagiere, bin ich schon ein Mensch, der dann drüber nachdenkt und reflektiert und sich denkt, okay, ist da was Wahres dran? Kann ich mich dahingehend verbessern? Aber für mich war es so schwer zwischen, ist da was Wahres dran? Muss ich meine Fähigkeit verändern? Oder seid's alle leise, ich muss an mich glauben und mein Weg wird funktionieren. Das war eine richtig harte, schwere Entscheidung,
Balance.
wo ich dann auch halt immer besser geworden bin. Und irgendwann hat mir dann echt mehr alte Segelpartnerin, die Jola, geholfen, weil wir haben, ich habe, also, das ist eine schlimme oder wilde Geschichte, wie wir mir 3 Monate vor den Spielen unseren Trainer rausgehauen. Einen Spanier haben wir gehabt und mit dem hat es halt einfach nicht funktioniert mehr, weil er war auch eher strukturiert, rational und hat meine Entscheidungen verstanden. Und irgendwann habe ich dann halt wirklich ich nenne es jetzt so, wie es ist, die Eier in der Hose gehabt und gesagt habe, na, mit dir wird es nichts. Und die Entscheidung musst du halt erstmal treffen, 3 Monate vor den Spielen, wenn dein eigener Segelpartner und jeder um dich herum dich fragt, ob du jetzt eigentlich komplett deppert bist oder was jetzt eigentlich los ist, dass du das machst. Und dann habe ich meine alte Segelpartnerin angerufen und gesagt, ich brauche jemanden, der mich trainiert, aber jetzt nicht als Coach, weil sie kann halt auch nicht trainieren, die ist da reingewachsen, sondern einfach nur als jemand, der da ist und der nicht meine Fähigkeiten abspricht. Und sie hat dann irgendwann einen Satz zu mir gesagt, Lara, do your magic like you always do. Und das hat mir so unfassbar viel wieder zurückgegeben, weil ich mir gedacht habe, ich blende jetzt jede einzelne Stimme um mich heraus und versuche jetzt diese letzten 2 Monate zu nehmen und mir zu denken, ich bin die Beste. Das klingt total arrogant und egoistisch, aber ich glaube, wenn du nicht unfassbar viel Selbstvertrauen zu dir selbst aufbaust in der Zeit, dann wird es auch nichts. Weil du fängst automatisch an zu zweifeln. Die Drucksituation wird so unendlich groß, dass wenn du nicht absolut und zu 1 Million% von dir überzeugt bist und von deinen Fähigkeiten, dann wird es nichts. Und deswegen hat mir das also viel geholfen, weil ich mir gedacht habe, hey, sie hat recht, ich habe halt dieses Bauchgefühl. Also mein Bauchgefühl entscheidet halt so Platz 1 oder 4. Das ist halt so, wo ich den Unterschied machen kann. Und wenn ich aber nur rational segle, dann kommt halt Plätze 4, 5, 6, 7 raus, aber nie die Top-Plätze. Und erst, wo ich wieder gelernt habe, okay, du kannst echt auf die vertrauen, weil du hast was, was halt sonst wenige haben, da hat es dann erst funktioniert und da habe echt auch ich für mich den Durchbruch so gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann es wieder, es geht. Wenn du zum Beispiel beim Segeln einfache Entscheidung links oder rechts, wo ist mehr Wind, du kannst es zwar sehen, aber es geht halt darum, auch 3 Schritte vorzudenken. Und du musst irgendwie den Wind halt schon vorher ahnen, bevor er da ist und bevor ihn jeder sieht. Und wenn du dann Zweifel hast und dich selbst
Dann
hinterfragst,
sie
dann
ist
funktioniert das
spart.
Bauchgefühl nicht mehr. Du weißt es eh, wie es ist. Und dann musst du auch lernen, diese kleine Stimme da in deinem Körper zu vertrauen. Da ist halt noch eine andere Stimme, die sagt, nein, pass auf, ist das die richtige Entscheidung? Aber dann musst du lernen, die andere Stimme höher zu drehen und zu sagen, hey, gib mir Ruhe, ich höre jetzt auf die andere Stimme. Und das muss man lernen oder habe ich wieder lernen müssen.
Aber es zeigt, ich finde es so unheimlich spannend, was du erzählst. Und deswegen freut es mir so, dass das klappt hier mit der Aufnahme, weil das dann ja auch ja, wie du es beschreibst, einfach Themen, die man wirklich im Vorhinein vor so einem großen Sieg, vor einer Goldmedaille alle sich erarbeiten muss. Also die Goldmedaille fliegt einfach nicht vom Himmel. Und was du beschreibst, was du an dir erarbeiten musstest, aufs Neue und wieder überdenken und umstellen und anpassen und nochmal revidieren und dann wieder lernen, hey, ich bin eigentlich voll die intuitive Person, ich darf das nicht ganz verlieren, weil das ist ein Stück meiner Persönlichkeit und das erlebe ich ganz oft mit Athleten, Athletinnen, wenn man die dann besser kennenlernt oder wo wir auch versuchen, gerade am Anfang der Zusammenarbeit herauszufinden, okay, was bist du für ein Typ? Also brauchst du Struktur, Organisation, Klarheit? Was ist mit der Intuition? Kannst du dich auf die verlassen? Kannst du dir vertrauen? Also kannst du das? Und nicht nur rational, sondern wirklich gefühlt, weil das ist ein Unterschied. Kognitiv wissen viele, wie gut sie sind, aber also spürst du es, fühlst du es wirklich? Und das ist das Wichtige. Und dann kommt das Thema Teamdynamiken dazu, was ich auch nochmal spannend finde in so einem Zweierteam, weil in so einem großen Team, was eher Mannschaft mit 20 Leuten, ja, da verteilen sich die Konflikte dann einmal so ein bisschen oder man redet halt dann One Dog nur mit den anderen und den restlichen Tag, ja, genau. Und deswegen ist es extrem, extrem voll spannend. Eine Frage noch zum Team. Habt ihr vorher für euch Werte definiert? Also so der Lucky und du, so hey, was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte als Team?
Oh, wir haben so viel definiert und so viele Listen gehabt, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was wir da alles definiert haben. Aber wir haben halt viel über Ziele geredet, auch über Grenzen, was für uns Grenzen sind, was gar nicht geht. Also wir haben, ich glaube, wirklich alles ausgelutscht, was man auslutschen kann.
Okay. Ja, aber manchmal sind es ja so ganz klare Werte, wo man sagt, okay, uns ist irgendwie Respekt wichtig, Empathie, keine Ahnung, solche Sachen. Aber ja, spannend, wenn dann irgendwann zu viele Listen und Excel-Tabellen, aber egal, unterm Strich scheint der Cocktail irgendwie ein guter Cocktail gewesen zu sein, der für euch beide sehr gut funktioniert hat. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, was eben wichtig ist. Also für dich ganz wichtig das Thema Intuition, du bist ein intuitiver Mensch, Bauchgefühl und du bist eine extrem konstante Sportlerin, die über so einen langen Zeitraum wirklich extrem erfolgreich war. Und das ist das Ziel von unheimlich vielen Spitzenathleten, Athletinnen, was unheimlich anstrengend ist. Ja, und nebenbei hast du noch Medizin studiert, also das noch on top. Was würdest du sagen, sind da für dich die wichtigsten Strategien? Eine Strategie war, das hast du gesagt, du warst zu den Olympischen Spielen körperlich, physisch, also einfach so fit wie noch nie. Was ich auch immer wieder predige, Thema Ernährung, Thema Hydration, Thema Schlaf und so weiter. Also die Grundlage, die Basis schaffen, um zu funktionieren, also auch für die mentale Stärke, war in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten Podcast-Folge, wie wichtig das ist und zum anderen auch für die Regeneration. Aber vielleicht hast du da nochmal so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, du glaubst, wissen tut man es immer nicht, aber du glaubst, das waren deine Strategien, neben dem Bauchgefühl, dass du über so einen langen Zeitraum wirklich so konstant die Leistung erbringen konntest.
Also ich habe ein paar Punkte, zum Beispiel über Motto, das nennt sich, mach den Landeplatz für das Glücksvogel so groß wie möglich. Das heißt, bildlich gesprochen, arbeite dir so sehr den Arsch ab, dass das Glücksvogel, dass der Landeplatz so groß ist durch die Arbeit, dass das Glücksvogel den gar nicht verfehlen kann. Das heißt, das habe ich halt immer, wenn ich schwere Trainingseinheiten oder so gehabt habe oder halt mal mental down war oder keinen Bock mehr gehabt habe, habe ich immer an diesen Landeplatz gedacht, wo ich mir gedacht habe, hey, der muss größer werden, der muss größer werden, weil irgendwann, der kann noch so blind sein, der muss da irgendwann landen. Und ich finde, das ist eine schöne Metapher, dann habe ich halt, was zu mir passt, Grenzen existieren nur im Kopf. Da habe ich dann auch oft so eine Metapher im Kopf, wo man Linien mit einem Edding am Tisch zeichnet und der Ameise sich bewegt und die Ameise geht nicht raus, nur weil die Linie halt da ist. Dabei ist es gar keine Grenze. Das stelle ich mir dann auch bildlich vor. Und was du angesprochen hast, die Basics. Also beim Segeln muss man jetzt nicht also da muss nicht so fit sein wie Ruderin zum Beispiel. Aber du musst halt generell schon sehr fit sein, aber jetzt nicht spezifisch ausdauermäßig. Aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, oder Gott sei Dank überrissen, dass ich mir gedacht habe, okay, mein Kopf, egal ob mental oder kognitiv, der braucht richtig viel Energie zum Arbeiten. Das heißt, wenn ich körperlich müde bin, bleibt einfach nicht so viel Sauerstoff in meinem Kopf über, dass da genügend ausreichend Energie vorhanden ist. Das heißt, ich habe mir zusammengerechnet, ich habe von April bis August bin ich 8000 Kilometer geradelt, weil ich wie ein Irre versucht habe, diese Aufnahmekapazität so groß wie möglich zu machen, weil ich habe gewusst, okay, es wird sich jeder ist topfit. Jeder ist top vorbereitet. Jeder hat das beste Material. Das heißt, wirklich, wo entscheidet sich's? Im Kopf. Und wenn du nur ein Sauerstoffmolekül mehr als der andere zum Denken über hast oder um mental fit zu bleiben und die zu regenerieren, dann ist es halt genau das eine, was die fitter macht oder besser macht. Und ja, ich habe also wirklich nichts ausgelassen. Ich habe jedes Körnerl abgestimmt in meiner Ernährung, geschaut, dass ich mich super ernähre. Dann Entscheidungen sind da super wichtig. Ich muss in Sekundenschnelle gute, fundierte Entscheidungen treffen. Das macht man halt, ich meine, super für Sportler eh wichtig, mit proteinreicher Ernährung. Wenn du dich proteinreich ernährst zum Frühstück, dann weißt du, du triffst bessere, langfristig gute Entscheidungen über den Tag. Das ist für uns eh klar wichtig. Und ich würde echt sagen, ich habe mir am Anfang hingesetzt und mir eine Liste gemacht, was alles wichtig ist. Die Liste hat mich fast überschlagen, weil es in jedem Themenbereich dann reingegangen ist und immer detaillierter geworden ist. Und ich wusste, okay, an jeder Liste, also an jedem Punkt werde ich arbeiten. Und dann habe ich eben dieses Gefühl für mich gehabt, okay, Lara, du hast wirklich alles von dieser Liste erledigt. Du kannst jetzt total entspannt dich freuen auf die Olympischen Spiele, du kannst dich freuen auf eine Drucksituation, es geht endlich los. Und das war für mich das Wichtigste. Und ja, ich habe schon jetzt drei Olympische Spiele gehabt und danach, weil man redet halt viel über Drucksituationen und so, aber man redet eigentlich nie darüber, was danach passiert. Das ist ja für Sportler immer so das Schwerste eigentlich, weil das Ziel ist weg, du stehst jeden Tag ja auf, du weißt, wofür du es machst und dann ist das Ganze vorbei und dann weißt du eigentlich nicht mehr, okay, für was lebe ich jetzt eigentlich, überspitzt formuliert. Und da ist es halt auch wichtig, direkt am Plan für danach zu haben, egal ob es ein Urlaub mit der Familie ist, egal ob es irgendeine Aufgabe ist. Ich habe mich halt sofort im Krankenhaus beworben und habe genau einen Monat Regenerationszeit gehabt und bin dann in die Notaufnahme ins kalte Wasser gesprungen und dann habe ich halt wirklich erlebt, was Drucksituation bedeutet.
Das, Punkt. Also danke, Lara. Sehr schöne Überleitung. Wir kommen hier langsam zum Ende, aber finde ich sehr, sehr schön, dass du das hier nochmal betonst und erwähnst. Leistungssport, Drucksituationen sind das eine. Drucksituationen, Notaufnahme, wo es wirklich darum geht, Menschenleben im besten Falle auch zu retten, ist das andere. Und da könnten wir jetzt auch, glaube ich, nochmal eine extra Folge aufmachen. In der Psychologie gibt es ja auch den Begriff dafür, Relativitätspsychologie oder Relationspsychologie oder wie auch immer man es nennen möchte, wo man bestimmte Themen in Relation zu anderen Themen setzt und merkt, ach hey, dann kann ich auch mit dem Druck eigentlich ganz gut umgehen. Und deswegen glaube ich dir sofort, dass das doch mal ein ganz, ganz anderes Thema ist. Und den anderen Punkt, den ich mir jetzt aus deinen Schlussworten noch rauspick, ich frage ja normal immer meine Gäste am Ende der Podcast nach drei Tipps für die Zuhörer, Zuhörerinnen oder ans junge Ich. Aber ich pick mir jetzt einfach den Landeplatz raus fürs Glücksvogel. Also den finde ich genial. Den macht man so groß, dass es selbst wenn es blind ist, einfach landen muss. Das finde ich ein extrem schönes Bild, habe ich ja noch nie gehört. Und ganz zum Schluss, weil du meintest, ja, sich Aufgaben suchen. Okay, du bist in die Notaufnahme, aber hast wahrscheinlich auch schon parallel angefangen, dein Buch zu schreiben, die Alterslüge. Und anstatt nach den drei Tipps zu fragen, weil wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, dass es da eben ein Buch gibt von der Lara, wo es im Grunde genommen darum geht, nicht länger zu leben, sondern gesünder zu leben, und wir die Zuhörer vielleicht eh schon neugierig gemacht haben. Was sind denn, und wir reduzieren es auf die drei wichtigsten Tipps deiner Meinung nach in deinem Buch und natürlich, wo man es kaufen kann, online?
Also es klingt voll langweilig, aber die drei wichtigsten Tipps sind halt einfach die Basics. Und leider, die
Ja.
meisten Menschen, die wissen halt leider noch gar nicht, was die Basics sind. Schlaf, Ernährung, Bewegung und soziales Umfeld. Ich habe auch lustige Metapher auch, dass soziale Vereinsamung schlimmer ist, als 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Das ist mal der erste Punkt. Und dass man halt durch gewisse Tipps und Tricks auch im Alltag lernen kann, wie man einfach gesünder lebt. Und zum Beispiel das Thema, die Essensreihenfolge. Ich sage immer, wenn du mit Gemüse, Salat anfängst, dann Protein, dann Fett und dann Kohlenhydrate, führt es einfach dazu, dass dein Blutzucker stabiler ist. Das hat unfassbar tolle Auswirkungen. Das weißt du selbst. Du bist konzentrierter, du bist stabiler, du hast kein Mittagstief, du hast keine Heißhungerattacken. Und in der Altersforschung halt, du alterst langsamer, das heißt, du lebst länger. Und wenn man einfach solche Tipps umsetzt oder wenn man einmal eine Mahlzeit hat und danach einfach 10 Minuten spazieren geht, dass das auch wahnsinnig tolle Auswirkungen hat auf die Gesundheit. Ich glaube, dann können wir alle gemeinsam mehr lernen. Und meine Mission ist es halt eben, die Leute vor dem Krankenhaus zu bewahren, weil ich weiß, wie es im Krankenhaus abgeht. Deswegen möchte ich jeden davor bewahren und den Leuten einfach ein gewisses Werkzeug in die Hand zu geben, dass sie selbst wissen und dass sie selbst der Pianist quasi ihres Lebens sind und dass sie wissen, okay, wenn ich das mache, dann habe ich echt gute Chancen, bis ich 100 bin, nicht ins Krankenhaus zu kommen. Und das ist so mein Anliegen und ich möchte einfach präventiv arbeiten und egal wie viel Pharmaindustrien dadurch mir Geld verlieren, aber das ist mein Anliegen und weil ich halt auch relativ viel Wissen, glaube ich, die letzten Jahre mit verschiedensten Experten angesammelt habe, egal ob Bewegung, Ernährung, Schlaf oder was auch immer, das möchte ich einfach gern weitergeben und was zurückgeben.
Das finde ich eine, ja, ich finde es einen sauschönen Ansatz und ich werde natürlich den Link in den Shownotes verlinken. Link verlinken, das ist auch immer so. Also für alle, die jetzt wirklich neugierig geworden sind und in das Buch mal reinschmökern wollen, unser Gesundheitssystem wird es uns auch danken. Ich glaube, das sind relativ einfache Punkte. Also das ist ja wirklich keine Rocket Science und kein Hexenwerk. Wenn man sich die Punkte zu Herzen nimmt, trinken ist auch immer noch total wichtig. Das erlebe ich auch immer wieder, wie wenig auch Leistungssportler wirklich auch trinken und an die Hydration komplett vergessen. Und ja, ich werde es mir auch bestellen. Ich werde reinlesen. Vielleicht gibt es dann eine zweite Folge. Und in diesem Sinne bedanke ich mich natürlich in allererster Linie bei dir, Lara. Fürs Gästin sein in dieser Folge. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und freue mich wie immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Instagram,
Und noch
danke.
mehr. Ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn du auch wieder dabei bist. Und ja, an alle, denen es gefallen hat, hinterlasst ihr gerne ein Sternchen. Dann finden auch andere den Podcast leichter. Liebe Lara, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und bis irgendwann, hoffentlich dann persönlich.
Ja, hoffentlich wird mal Zeit.
Ciao, mach's gut, Servus.
Ciao.